Unverfroren fröhlich mit
Kleis.
Hallo ihr Lieben.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Hier sind wir.
Bei strahlendem Sonnenschein endlich.
Das ist wirklich, für mich ist das, wie sagt man heute, ein Game Changer.
Also ich bin hier jetzt nicht so wetteraffin. Ich habe gerade mit der Nachbarin meines Vaters gesprochen, die ist Griechin, die sagt, es wäre hier nicht auszuhalten mit den 4 Monaten Dunkel, ewiger Dunkelheit und nasskalt und so weiter. Ich habe gesagt, ich komme aus Niedersachsen, da ist man nicht so wetteraffin. Ich mag, also der Mann schaut auch immer im Voraus, der weiß gern, wie das Wetter die nächste Woche wird. Dann sage ich, du bist die meiste Zeit zu Hause, du willst nicht zelten, wir machen keine Wanderung, wozu?
Ja, also du wirst es ja merken.
Ja, genau.
Ja, ich muss sagen, gerade wenn ich so wie jetzt in diesem Schreibrausch bin, also diesem gezwungenen
Tunnel,
Schreibrausch
Schreibtunnel.
Im Schreibtunnel, dann hilft mir das schon, dass draußen Sonne ist, weil ich dann immer sage, okay, Mittagspause mache ich draußen.
Ja, das ist schön, das stimmt.
Und gestern habe ich im Bikini auf der Terrasse gelegen.
Nur die harten Komiker.
Das war schon, mein Freund hat es dann gesehen und gesagt, aha,
ja.
Es sind 6 Grad, dann sage ich, das wird jetzt gleich. Und in der Sonne war es wirklich warm.
Es ist riesig warm. Ich komme ja jetzt gerade von draußen. Es ist richtig hochsommerlich fast.
Ich habe mich mit 30 gestern eingeschmiert. Überall, damit ich mir nichts anhöre.
Ja.
So, von Mann und von was weiß ich wem. Auch draußen sagen die Leute ja oft, nein, du musst dich einschmieren und so, auch jetzt. Und es hat mir so gut getan. Dann habe ich 2 Stunden da gelegen. Ich wollte eigentlich nur 1,5. Dann habe ich 2 Stunden da gelegen und dabei gelesen und dachte, so ist mein Leben schön.
Ja, ich kann überhaupt nicht lesen in der prallen Sonne. Das ist ja, jetzt
ja, aber es ist März. Da ist ja keine pralle Sonne.
Ich liege da immer wie so ein toter Käfer auf dem Rücken auf dem Liegestuhl. Habe ich jetzt auch schon gemacht und höre Podcasts oder Hörbücher und so weiter und schlafe dabei ein. Aber in 2 Stunden...
Ich fand es
toll. Aussehen, wie rohes Fleisch.
Ich fand, nein, gar nichts. Nee. Ich habe gar nichts gesehen. Also... Ich habe jetzt keine Abdrücke vom Bikini gehabt.
Du bist auch ein anderer Hauttyp, hatten wir ja schon.
Ja, ich bin ein bisschen anderer Hauttyp. Ich bin jetzt auch nicht so mediterran, dass man sagt, ich gehe raus und bin braun. Es gibt ja so Leute, die gehen raus und zack, sind die durchgebrutzelt.
Das
und dann denkt man, verdammter Hacke.
Also mein Mann sieht schon aus, als wäre er 3 Wochen auf den Kanaren gewesen oder sowas. Und in der Beziehung ist der freundliche Spitzname für mich Kalkeimer.
Kalkeimer?
Ja, im Vergleich zum... mediterran,
angerösteten
Mann.
Charmant.
Es gibt noch nettere, aber einer davon ist Kalkeimer.
Kalkeimer.
Er sagt, es tut ihm leid, ich könne ja nichts dafür, wahrscheinlich die.
Ja. Ich muss auch sagen, mein Freund ist auch ein anderer Hauttyp. Das heißt, wenn ich 2 Wochen schon auf Mallorca bin und er kommt dann angereist, ist er innerhalb von 2 Tagen sehr viel dunkler als ich. Das ist auch...
Naja.
Aber gut, es ist ja kein Wettbewerb.
Nein.
Aber am Ende ist alles ein Wettbewerb. Es war wirklich lustig. Gestern hat mir meine Mutter erzählt, Mittwoch ist ja immer der große Tag, an dem mein dementer Stiefvater jetzt in die Tagespflege geht. Das heißt, es ist der große Tag meiner Mutter für Unternehmung.
Ja.
Also erstmal ist sie mit der U-Bahn, erstmal ist sie vom Berg runter mit dem Auto, dann ist sie in die U-Bahn gestiegen. Sie sagt, gut, dass mir der U-Bahn-Fahrer geholfen hat, ein Ticket zu ziehen. Ich hätte es nicht hinbekommen. Das ist die Endhaltestelle.
Ja,
und da ist sie eingestiegen. Und deswegen konnte er rauskommen und ihr helfen.
Nett.
Dann ist sie in die Stadt gefahren und das fand sie schon sehr aufregend. Dann hat sie gesagt, endlich habe ich mal wieder, bin ich raus gewesen und habe mich was getraut.
Im Leben.
Und dann ist sie irgendwie mitten in Frankfurt ausgestiegen und hat sich mit 2 Freundinnen getroffen, von denen sie die Jüngste war. Meine Mutter 84,5, 3/4 fast. Die eine 87, die andere 88.
Nicht schlecht.
Und das Lustige, sie sagt, es war toll, weil das sind ganz, ganz alte Freunde im doppelten Sinn. Sie hat sie sehr lange und sie sind wirklich sehr alt. Und... Aber es hört nicht auf mit diesem Vergleichen.
Ja.
Also die hören beide so schlecht. Klammer auf, ich ja nicht. Ausrufungszeichen, Klammer zu. Ja, und die eine sagt zu mir, warum färbst du denn deine Haare nicht mehr? Dieses Grau, dabei hat die selber so dünne, zuzelige, blond gefärbt und so weiter und so weiter. Und die eine sah aus, als hätte sie sich gar nicht gekämmt.
Eieiei.
Also das ist so verrückt, dass dieses Abchecken auch nicht aufhört, wenn du 90 bist.
Ja, und es ist halt auch eine große Quelle von Themen. Weißt du, das merke ich bei meinem Vater, der ja kaum noch jemanden sieht, außer meiner Schwester und mir. Also dieses Ganze, da merkt man mal, wie viele Gespräche sich eigentlich darum drehen, in dem Tenor, hast du die gesehen oder hast du den gesehen, wie der aussieht, was der hat, was der gesagt hat, wie es dem geht und so weiter. Weißt du, das ist ja... Yeah. Das ist eigentlich das, worüber sich die meisten Leute unterhalten.
Oder ich habe gerade im Roman geschrieben, da hat meine Heldin Andrea Schnied darüber nachgedacht, ob es nicht toll wäre, wenn man, sagen wir mal, mit 60 oder mit 65, also irgendeine Zahl beliebig gewählt, einfach damit aufhört. Dass man sagt, ab jetzt
still.
Ist Schluss. Meinst du, es wird sehr still?
Es wird sehr still. Ich glaube dass man es viel häufiger macht, als man denkt.
Auch selbst,
genau. Man findet ja immer, dass die anderen, und da sind wir
dass
wieder beim Thema.
Dass die anderen lästern und vergleichen. Ja.
Und dann ist es eigentlich auch egal, ob ich mich aufrege über die dünnen Haare von jemandem oder darüber, dass der nur über andere spricht. Ich glaube, das wird schwierig.
Ich fände es irgendwie einen schönen Gedanken, dass man so...
Ein ambitioniertes Projekt auf jeden Fall.
Ja, ich werde mal darauf achten, wie oft ich sowas sage. Mhm. Ich meine, das Denken kann man nicht abschalten.
Nee, das ist schwierig. Aber man könnte ja zum Beispiel, ich habe mal eine Geschichte gemacht über Dankbarkeit und über das Jammern mit dem Armband. Genau, aber jedes Mal, wenn man sich dabei ertappt, wechselt man die Seite, um ein Bewusstsein zu schaffen quasi.
Ja.
Hätte man wahrscheinlich viel zu tun.
Oder jedes Mal, wenn man es macht, zieht man ein neues Haargummi über den Arm. Dann ist man wirklich abends Wolfgang Petri bis zum Ellenbogen voller Bändchen. Weil man irgendwie doch viel mehr... Es kann sein, dass man viel mehr... solche Bemerkungen macht, als man denkt. Ist es Lästern?
Man könnte es auch teilnehmende Beobachtung nennen.
Oh, du bist so charmant. Teilnehmende Beobachtung.
Gab es nicht früher eine Aufsatzkategorie, die so hieß? Teilnehmende Beobachtung?
Keine Ahnung, bei uns nicht, glaube ich.
Ja. Ich meine, blöd ist natürlich, ich gestern wieder Kraulkurs gehabt. Wir waren nur zu dritt, also ich hatte praktisch Einzelunterricht. Ich habe gedacht, na, das kann ja heiter werden. Es ist nicht gut, wenn der Lehrer sich auf so wenige konzentrieren kann. Das ist anstrengend. Das ist
eigentlich natürlich
ja,
super.
In der Theorie.
Wie Privatstunden.
Genau. Also 8 Mitschwimmer sind abhanden gekommen. Und dann wurde Einzelbeurteilung, weißt du? Bei der einen schon alles toll, also die kann es eigentlich schon perfekt, bis auf ein paar kleine Dinge. Dann ist noch so ein junger Mann dabei, der mit den Beinen irgendwas falsch macht. Und dann kam ich, die Körperspannung, der Arm nicht zu weit nach vorn. Und dann habe ich gedacht, ich bin eigentlich nicht fürs Multitasking gemacht. Und dann kam meine große Minute, kann man sagen, dann sollten wir nämlich Rückenschwimmen. Und ich bin jetzt Rückenschwimm-Hochbegabung. Also sollte ich jemals mit dem Gedanken spielen, einen Triathlon zu bestreiten, sagte er, empfiehlt er mir sehr dringend, das mit Rückenschwimmen zu machen.
Du sollst mit Rückenschwimmen Triathlon?
Das machen tatsächlich Leute, hat er gesagt.
Also so gut wie keine, weil
du
schwimmst im offenen Gewässer. Mhm. Das heißt, du gehst dann zum Beispiel in den Langener Waldsee, da ist ja der Frankfurt Ironman, und würdest Rückenschwimmen starten. Oh mein Gott.
Er hat gesagt, ich habe ja eh nicht...
Du hast ja gar keine Orientierung.
Ja, neben dir schwimmen doch auch andere. Du bist ja nicht ganz allein.
Die schwimmen über dich drüber, die schwimmen...
Ja, aber die Richtung geben die schon mal vor. Ich habe auch die Richtung ganz gut gehalten.
Ja?
Ja, und ich hatte dann genau die Körperspannung, die mir auf der anderen Seite quasi fehlt und so.
Aber das wäre ja spektakulär, wenn du einen Triathlon machen würdest.
Ja. Spektakulär utopisch.
Ach so, verstehe.
Ja, genau. Aber er hat auch gesagt, dass Leute mit Brust schwimmen.
Ja,
da habe ich gesagt, da ist man doch total langsam.
Nee, es gibt Leute, die schwimmen sehr schnell Brust.
Ja.
Und ehrlich gesagt schwimme ich auch, glaube ich, schlimmerweise, bin ich schneller beim Brustschwimmen als beim Kraulen. Mhm. Beim Brustschwimmen würde ich sagen, schwimme ich durchschnittlich schnell, beim Kraulen schwimme ich schön, aber langsam. Und einige machen Brustschwimmen.
Hm, aber er hat gesagt, da geht sehr viel verloren, weil du quasi die Hälfte der Energie für dieses Spreizen und so weiter.
Das Problem ist, wenn du, also um Triathlon-Fachwissen weiterzugeben, was nicht von mir ist, sondern von meinem Triathlon-Freund, wenn du Brustschwimmst, brauchst du sehr viel Beine. Und die Beine brauchst du danach auf dem Fahrrad.
Das heißt,
Kraulen ist der Hauptantrieb über die Arme. Und die kannst du danach beim Fahrradfahren
hängen lassen.
So, und beim Brustschwimmen musst du ja danach aufs Fahrrad und dann musst du auch noch laufen.
Deswegen.
Deswegen
haben wir zwei Bahnen gemacht mit Brustschwimmen, also vorne die Arme und hinten wie Kraulen.
Ah, okay.
Ja, da bin ich überhaupt nicht mehr vorwärts gekommen. Das war sozusagen der
Gut, Geschichte. Das ist ja auch im Gehirn quasi. Da denkst du, falsch.
Genau. Aber ich fand das lustig, weil ich bin 65 Jahre alt und ich gräme mich, wenn zwei, die halb so alt sind wie ich, quasi für was gelobt werden, was sowieso nicht meine Kernkompetenz ist. Und bin danach, weißt du, wie so eine Schülerin, die eine beschissene Mathearbeit abgeliefert hat, aber sehr gelobt würde für die schöne Handschrift.
Nach also, Hause dass man gegangen. Sich doch freut.
Genau.
Ja, das ist das Verrückte. Also man kann sich 10-mal sagen, es ist mir egal, ich mache das ja einfach nur so. Trotzdem will man, dass der Lehrer sagt, schön gemacht. Mhm.
Schön gemacht. Ich hatte einen sehr schönen Abend.
Ja, also irgendwie, dass man rausgeht und so eine Form von Motivation mitnimmt.
Genau.
Mhm. Ja. So, dann motivier mich mal, ich bin an Tag 4 des Fastens.
Oh. Ja, ich kann dich nur, wie immer, sehr bewundern dafür. Also meins ist es ja nicht. Also ich habe es ja wirklich probiert. Aber
du warst wirklich, du hast es mehrfach probiert.
Ja, und ich habe so schlimme Rückenschmerzen gekriegt. So schlimm, ich habe ja keine Kinder, aber so stelle ich mir Wehen vor. Und dann habe ich anderthalb Tage Ibuprofen in höherer Dosis genommen und dachte ich, das kann es jetzt auch nicht sein. Nee. Aber es ist natürlich eine Mordsleistung. Du machst das ja auch immer so wahnsinnig lange.
Bei mir ist es immer so, ich wollte es eigentlich schon eine ganze Weile machen, weil ich habe ja im November gefastet, richtig lang. Und dann habe ich jetzt aber Februar, März, habe ich einfach alles reingehauen, was ging, irgendwie parallel zum Schreiben, wie so eine Form von Belohnung. So, oh komm, iss.
Aber du isst.
Dann habe ich mich überhaupt nicht bewegt, wirklich überhaupt nicht. Ich habe nur an diesem Schreibtisch gesessen. Hm. Dann hatte ich durch den Unfall auch so Kopfweh. Dann dachte ich, dein Körper, das ist nicht gut, was du gerade mit deinem Körper machst. Und dann habe ich gesagt, es ist Zeit zum Fasten. Dann habe ich irgendwie schon vor 3 Wochen gedacht, ich mach's mal. Mhm. Und ich konnte irgendwie nicht.
Ja.
Und dann auf einmal,
Klick.
Sonntagabend dachte ich, morgen. Mhm. Morgen ist der Tag. Und dann habe ich Montag angefangen und ich muss sagen, die ersten 3-4 Tage sind immer grässlich.
Heißt es. Ja.
Aber jetzt sind 3 Tage rum. Gestern Abend habe ich zugeguckt, wie der Liebste, sein Sohn und die Freundin haben sich so herrliche Sommerrollen gemacht.
Mhm, lecker.
Mit leckerem Gemüse und so einem herrlichen Erdnussdip. Da saß ich dabei und dachte so, Und dann habe ich wieder gedacht, nach einer Viertelstunde, jetzt sind die Sommerrollen weg.
Ja.
Ich habe keine gegessen. Mhm. Toll.
Hast du was gegessen am Sonntag, als du den Entschluss gefasst hast? Hast du da noch was gegessen?
Da habe ich ganz normal gegessen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich am Sonntag gegessen habe. Ich muss ja sagen, ich faste ja also so ein bisschen modifiziert. Ich trinke Kaffee, schwarzen Kaffee.
Das soll ja gar nicht so schlecht sein.
Im Gegenteil, es unterstützt eigentlich sogar die Autophagie. Also alle moderneren Fastenprofis sagen, es ist gut. Ich mache keinerlei Abführmaßnahmen mehr vorher. Hm. Und da habe ich jetzt auch, mein Ex, der Wissenschaftsjournalist, hat mich unterstützt und hat gesagt, richtig so, dieses radikale Abführen darf man eigentlich nur bei der Darmspiegelung machen, weil es reinigt nicht etwa den Darm, sondern macht eigentlich auch das ganze Mikrobiom kaputt. Hm. Und es ist auch kein richtiges Reset. Danach muss man eigentlich was Aufbauendes nehmen, weil die Darmflora wirklich richtig einen mitkriegt.
Ja.
Also lasse ich das und man hat früher immer gesagt, wenn man abführt, hat man gar keinen Hunger. Ich merke überhaupt keinen Unterschied. Hm. Ich glaube, dass Hunger letztlich
im Kopf stattfindet.
Ja, Appetit. Das meiste findet im Kopf statt und der Rest.
Ja, Fasten, das Ozempic des kleinen Mannes.
Ja, Fasten ist das Ozempic des kleinen Mannes. Hm. Ja, natürlich ist es, apropos Ozempic, man sieht es ja ganz viel bei Social Media.
Hm.
Da habe ich 27 Kilo, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, irgendwie, ich habe kurz gedacht, wäre das nicht verlockend, sich einfach so eine Spritze.
Aber du musst das ja angeblich dann immer machen. Also wenn du da nichts veränderst an deinem Essverhalten, nimmst du ja sofort wieder zu, sobald du aufhörst mit dem Spritzen, also wieder Appetit hast. Für mich wäre das eh nichts, weil ich spritze. Also ich kann mir keine Spritze geben.
Ich fände es jetzt kein Problem mehr, in meinen Bauchspeck irgendwie eine Spritze reinzuhauen. Nee. Das ist ja wie so eine Thrombosespritze, denke ich.
Ja, auch furchtbar.
Könntest du auch nicht?
Ich hatte ja eine Knie-OP vor 1,5 Jahren, da musste ich eine Woche. Und der Mann hat mir das Freundliche angeboten, der hat Zivildienst gemacht in der Notaufnahme, der hat keinerlei Berührungsängste. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich schön selbst, weil wenn wir uns mal scheiden lassen, ist es blöd, wenn ich mir nicht mal selbst eine Thrombosespritze geben kann. Ich habe das schon gemacht.
Ich würde dann einspringen.
Ja, gut zu wissen.
Ja, die hau ich dir rein wie nix.
Und ich war schon am Morgen, wenn ich wusste, muss mir jetzt noch die Spritze geben, war ich schon bedient. Also wenn ich jetzt wüsste, am Freitag habe ich Ozempic, da wäre die ganze Woche quasi.
Ich finde schon, das war übrigens meine Kaffeemaschine, das Geräusch, die stellt sich von selbst ab. Die sagt dann genug Kaffee für heute.
Ja.
Apropos, ich habe dir überhaupt keinen Kaffee gemacht. Mache ich dir gleich, wenn wir durch sind.
Ich wollte nicht beim Gespräch rumschlappern oder andere Geräusche.
Entschuldige. Ich finde es schon vom Gedanken her verlockend, das zu tun. Dass man sagt, so, danach habe ich überhaupt keinen Hunger mehr, esse ganz kleine Portionen. Ich habe zwei Freundinnen, die das machen. Eine, die damit auch schon echt viel abgenommen hat in Hamburg. Und die sagt, es ändert auch mein Essverhalten, weil ich eben kleinere Portionen esse. Ich weiß aber nicht, es ist natürlich immer das Problem, was, wenn ich es nicht mehr tue. Und man muss es ja auch selbst bezahlen. Das heißt, es ist ja auch ein Kostenfaktor. Und irgendwie habe ich da so eine, ich weiß nicht, ob das eine evangelische Einstellung ist, so dieses selbst angefressen.
Selbst
abnehmen. Aber klar, wenn du wirklich Adipositas hast und hast echt Probleme, auch Begleiterscheinungen, ja, Bluthochdruck und so weiter, ist es ja wichtig abzunehmen. Und wenn das eine Hilfe ist, man lässt sich ja bei anderen Dingen auch helfen.
Und es soll ja auch,
sind ja wie so Stützräder am Fahrrad.
Genau, und es soll ja auch anderweitig gesundheitlichen Benefit haben, hast du mir erzählt.
Für Süchte?
Ah, okay, andere Süchte. Zigaretten, Alkohol.
Also Zigaretten, Alkohol, jede Form von Sucht. Also alles, was mit Sucht hat, ja immer mit Belohnungssystem zu tun, mit Ausschüttung von Dopamin und so. Da scheint es auch zu helfen. Das sagen neue Studien. So. Also,
gut, aber du trinkst ja eh nichts insofern.
Ich trinke ja eh nichts, genau.
Und ich trinke wenig. Also ich finde jetzt nicht, dass ich da gegen angehen muss.
Nein,
Medikamenten.
Ja, das kostet 200-300 Euro im Monat. Das ist schon auch eine Hausnummer, muss man sagen.
Das ist über das Jahr ein schöner Urlaub.
Und das finde ich auch so faszinierend am Fasten. Man spart ja auch so viel Geld. Und ich habe so wahnsinnig viel Zeit, weil ich muss ja gar nicht einkaufen gehen. Ja. Ab und zu bringt der Mann mir so ein Sixpack mit Tomatensaft. Mhm. Bio-Tomatensaft, den ich dann abends verdünnt schlürfe. Und das war's. Mhm. Ansonsten habe ich ja nichts, was ich brauche. Ich trinke Wasser, ich trinke Kräutertee. Fertig.
Aber ich finde, du bist sonst auch sparsam in der Haltung mit dem ganzen Quark und so weiter.
Ja, ich esse ja, ich bin ja so fixiert auf bestimmte Nahrungsmittel. Ja, ja. Aber ich esse halt nicht wie andere Leute einen kleinen Joghurt. Ich esse ja solche riesigen Eimer.
Ja, ist auch viel ökonomischer, groß einzusteigen.
Viel ökonomischer, vor allem wenn man es auf einmal isst. Also ja, ich bin gespannt, wohin es mich führt. Diesmal habe ich mir, normalerweise nehme ich mir immer vor, wie lange ich das mache. Und diesmal habe ich gesagt, 2 Wochen ist mal das Minimum und dann sehen wir weiter.
Ja.
Wenn es mir dann auch gut geht und ich gut gelaunt bin.
Ist dann schon Ostern? Nee, Ostern ist spät, ne?
Ja.
Ja. Ostern ist ja auch immer schön mit grüne Soße,
lecker.
Kartoffeln.
Grüne Soße, Kartoffeln, Ei. Ist ja mein Allerschönstes, muss ich sagen. Mhm. Aber was ich immer merke beim Fasten, das ist das Verrückteste, die verrückteste Nebenwirkung der Welt.
Ist Aufräumen.
Aufräumen, Putzen. Mhm. Ich habe dann gedacht, so, der Kühlschrank, da sind ja noch Sachen drin, die kann ich ja dem Mann geben. Dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht, ausgeräumt. Dann dachte ich, der war doch gerade noch neu. Gut, das ist auch schon 3 Jahre her. Und dann habe ich den ganzen Kühlschrank geputzt. Selbst neben diese Leisten. Der sieht aus, ich zeige ihn dir nachher, ich kann damit angehen.
Man kann mit der Zunge drüber gehen.
Man kann mit der Zunge einfach lecken. Das würde natürlich Spuren hinterlassen, das würde ich jetzt nicht mögen. Aber der sieht wirklich fantastisch aus.
Hast du das erste Mal den Kühlschrank sauber gemacht in 3 Jahren?
Nein, natürlich nicht. Ich mache das immer mal, aber so, dass ich
also gründlich
alles rausnehme und dann in die Spülmaschine und nochmal wische und so. Das mache ich jetzt nicht dauernd, gebe ich ehrlich zu. Machst du das ganz oft?
Ich mache das gar nicht, das macht bei uns der Mann.
Ach, wie gut. Ja. Ich habe es meinem gezeigt, der war so mittelbeeindruckt. Ja. Also er war jetzt nicht, oh mein Gott, so was Schönes habe ich noch nie gesehen.
Aber er macht auch gelegentlich seinen Kühlschrank sauber.
Ehrlich gesagt kontrolliere ich das nicht.
Aber wo ihr schon drüber gesprochen habt, hat er nicht erwähnt, dass er...
Er hat jetzt keinen Impuls gehabt, direkt rüber zu gehen, um seinen Kühlschrank zu wischen. Ich weiß es nicht. Und jetzt bei diesem Wetter, finde ich, hat man auch so ein... Ich google jetzt schon dauernd, wie man am besten Fenster putzt. Womit? Mit Glasreiniger, ja, nein. Nein, sagen viele, das greift irgendwie auch die Dichtungen an und was
Ach,
weiß
ja,
ich.
Da muss man ja schon eine Million Mal geputzt haben. Ich finde, Glasreiniger macht es eigentlich fein.
Wasser und Essig?
Ja.
Ja, kann man auch machen. Meine Mutter wird sagen, putzi einfach, genau. Womit auch immer. Ja, putzi halt. Ja, also das steht auf meiner To-Do-Liste. Mhm. Jetzt sieht man es nicht so, aber wenn das Licht blöd reinfällt, denkt man, oh, was ist da los?
Ja, das müsste ich bei uns auch mal wieder machen. Das mache ich dann. Es ist nicht so, dass der Mann alles machen muss. Ich mache auch dies und das. Was ich ganz toll fand, das muss ich noch einbringen, ist die neue Liebe von Meryl Streep. Das fand ich so...
Oh. Das herzig,
war, herzig, ja. Die ist 74 Jahre alt und der auch so ungefähr. Mhm. Und das fand ich so süß, die beiden auch, wie sie so leicht verschämt nebeneinander stehen und dass das noch passiert einfach, dass man sich so verknallen kann, anscheinend. Ich war ja nicht dabei.
Ja, das
fand ich
toll.
War eine richtig...
Und anscheinend daten die schon eine ganze Weile.
Sind lange schon befreundet.
Mhm.
Ja.
Vielleicht ist es auch manchmal gut, einfach einen guten Freund zu daten.
Ja.
Also so eine Basis zu haben von Freundschaft.
Hm.
Man erwartet ja immer, dass der Partner, dass das einfach nur wilde Leidenschaft und sonst was ist. Aber es ist ja schon mal wirklich gut, wenn es ein guter Freund ist. Das heißt, Freundschaft zeichnet ja aus, dass man reden kann, dass man im besten Fall lachen kann und so weiter. Alles andere ist ja an sich vom Bereich kleiner.
Ja.
Da kommt die Körperlichkeit, die Begierde im weitesten Sinne. Und ansonsten ist es ja das. Reden,
meiste,
gerne Zeit verbringen, Gemeinsamkeit.
Die meiste Zeit verbringt man ja wahrscheinlich nicht mit Sex, sondern mit Reden und mit sich austauschen, mit was und miteinander unternehmen, sich zuhören und all diesen Dingen. Also insofern die Verhältnismäßigkeit schon, die Prioritäten schon ein bisschen.
Obwohl ich gerade gelesen habe, wie wahnsinnig gesund Sex ist.
Ja.
Kein Sex macht irgendwie übergewichtig, man lebt kürzer, die Herzgesundheit ist schlechter.
Gut, aber soweit ich weiß, werden sie in Klöstern auch sehr alt.
Und meinst du, die haben keinen Sex? Wahrscheinlich
Vermutlich
nicht.
Vermutlich nicht. Ja, steht zu vermuten. Na, jedenfalls war das eine großartige Nachricht, dass das noch so...
So dieses, dass man sich mit 74 richtig verknallen kann. Ich glaube ja auch, dass es innen drin, das habe ich ja bei meiner ganzen bei meinem ganzen Daten habe ich das gemerkt, dass man ja... sich letztlich gar nicht so anders verhält als jemand, der 21 ist oder 19 oder 16 im schlimmsten Fall. Man ist ja auch aufgeregt und man hat auch mal Schmetterlinge im Bauch und man redet sich auch mal Sachen schön. Oder
da ändert sich, glaube ich, gar nichts. Also kannst du noch mit 99.
Und mir hat neulich eine Freundin gesagt, ich kann das nicht mehr, weil... ich könnte mich vor dem nicht mehr ausziehen.
Ei, ei, ei.
Ich bin doch so alt und mein ganzer Körper und so... Und dann habe ich so an mir runtergeguckt und diese ganzen Datteln gesehen und so. Und dann dachte ich, irgendwie, ich glaube, wenn man rasend vor Leidenschaft ist...
Spielt das keine Rolle.
Sagt doch das Gegenüber nicht, oh, ja, ich hätte viel Schönes mit dir machen können, aber mit diesen Datteln da bin ich raus.
Und in der Regel geht man ja nicht mit 20-Jährigen ins Bett, in dem Alter.
Ja.
Ja. Also auf der Gegenseite, für die Gegenseite erfordert ja auch einiges an Großzügigkeit, wenn man schon mal damit anfängt. Also man muss ja immer sich vergegenwärtigen, wenn man streng mit anderen ist, dass die auch so streng mit einem selbst sein könnten. Weißt du? So.
Ja, aber wir haben ja auch eine Freundin, die mal gesagt hat, mit so einem alten Sack könnte ich nicht ins Bett. Und selber war sie auch über 60. Wo man so denkt, dann wird es natürlich schwierig.
Ja, dann möchte man vielleicht lieber alleine sein.
Ja, weil vielleicht sagt die Gegenseite auch, mit so einer alten Schachtel will ich nichts mehr anfangen.
Ja.
Ja. Also...
letztlich spielt es keine Rolle. Wenn man sich verknallt, verknallt man sich, würde ich sagen. Und dann geht man nicht miteinander ins Bett und denkt, oh, hätte ich vorher gewusst, dass du Zellulite hast, dann hätte ich mir den ganzen monatelangen Flirtprozess gespart.
Ich finde auch manchmal, wenn Leute dann sagen, ich habe nicht gedacht, dass die so kräftig ist, dann denke ich, ja, aber auch, also welche Klamotte gibt es, die ein 20 Kilo leichter macht?
Ja.
Wenn ja, möchte ich sie bitte haben und ihr sagt mir, wo ich sie herkriege, aber... man sieht ja ungefähr, was man kauft.
Ja, ich finde es auch komisches Thema. Also, dass dann so eingebracht wird.
Ja.
Ist ja nicht auf dem Fleischmarkt.
Eigentlich nicht.
Mhm.
Und wie gesagt, also andere Sachen, ist jemand charmant, ist er das vielleicht auch in 10 Jahren noch? Hat jemand einen knackigen Hintern, auf den würde ich jetzt in 10 Jahren nicht wetten.
Ich habe gestern kurz reingeguckt, Ein Mann für gewisse Stunden mit Richard Gere, weil das lief direkt nach einem Krimi und da spielt er ja so einen Callboy. Und dann dachte ich auch, ich meine, ist nicht so mein Beuteschema gewesen, aber diese Selbstgewissheit, mit der der so quasi auch mit diesen Frauen umging, die ja da älter sein sollten, aber die ja vielleicht Mitte 40 waren, weißt du, so.
Oh, guck mal, der Streusel ist heute ganz dezent.
Ja, das hat da auch schon was unheimlich Arrogantes und Abfälliges, weißt du, so.
Ja, ich habe gestern Abend was gesehen, das musste ich ausmachen dann. Ich habe erst heute Journal geguckt, dabei Krieg, 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 Krieg.
Auch schon.
Okay, dann kam das Auslandsjournal. Das war interessant, das gucke ich eigentlich auch immer gerne, weil ich immer so auch so Einblicke in andere Kontinente, da war was über Afrika und ich hatte gerade die afrikanischen Hauptstädte wiederholt, dachte ich, ah, sehr gut, Hauptstadt ist das und das, irgendwie Ruanda, Kigali, hier bin ich. Und dann kam eine Doku danach über Neonazis, junge Neonazis. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe das gesehen und dachte, um Himmels Willen, wo sind eure Mütter, die euch eine knallen und sagen, geht's noch?
Das ist so dumm, dass es kracht.
Geht's noch, Kevin?
Ja, das ist,
ja, wirklich. Und dann kommen da so, die hatten so Chatverläufe aus so Gruppen. Das war so, das war richtig widerlich. Da war so eine Art Cornflakes-Packung mit dem Gesicht von Anne Frank und da stand ofenfrisch drauf. Da muss ich wirklich sagen,
Kotz.
Das ist wirklich erschütternd. Und du denkst, das gibt's doch nicht. Und dann siehst du diese Bilder, da ist immer mal ein Mädchen dabei, eine junge Frau. Aber
in der Regel sind es schon Männer.
95% sind Kerle. Und du denkst, ihr habt ihr nichts anderes in eurem Leben. Wie kann das sein?
Haben sie auch nicht. Und deswegen nur müssen sie Hass. So einen Scheiß veranstalten.
Also echt ekelhaft. So, aber das Wetter ist trotzdem schön.
Ja, und da gehen wir jetzt mal ein bisschen raus und werden uns
unterhalten. Unsere, wie heißt das? Den Kalkeimer stellen wir jetzt mal raus. Kalkeimer muss raus.
Genau.
Habt eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.